SWR 2 Tandem.
Mit Martin Gramlich, guten Abend und herzlich willkommen. Wir wollen uns heute mit dem Thema Kreativität beschäftigen. Kreativität, das haben und das brauchen nicht nur Schriftsteller, Musiker und andere Künstler. Kreativität, das brauchen wir alle, auch im Alltag, im Beruf, in der Familie. Aber wie lässt sich Kreativität aktivieren oder fördern? Warum lässt einen die Kreativität der Einfallsreichtum manchmal im Stich? Darüber wollen wir heute mit Ihnen sprechen. Welche Rolle spielt Kreativität in Ihrem Leben? Was erleben Sie, wenn Sie kreativ sind? Wie fühlt sich das an? Welches Umfeld, welche Bedingungen sind gut für Kreativität? Was bremst sie aus? Und wo, in welchem Bereich bräuchte unsere Gesellschaft Ihrer Ansicht nach mehr Kreativität? Rufen Sie uns an, erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen, sprechen Sie mit uns. Die Nummer ist 07221 2000, 07221 2000. Unser Gast heute ist Ulrich Schwalb vom Institut für angewandte Kreativität in Köln, und aus Köln ist er uns auch zugeschaltet. Grüße Sie, Herr Schwalb. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
Herr Schwalb, Sie haben die Beschäftigung mit Kreativität zu Ihrem Beruf gemacht. Was hat Sie zu dem Thema Kreativität gebracht? Was interessiert Sie daran?
Ja, das kann man vielleicht auf zwei Ebenen beantworten. Auf der einen Seite, Sie haben es vorhin schon angesprochen, ich glaube, gesellschaftlich gibt es viele Herausforderungen, denen wir uns einfach stellen müssen. Wenn man sich mal die immer weiter Differenz zwischen Arm und Reich anguckt, wenn man sich die ökologischen Herausforderungen anguckt, den demografischen Wandel, da gibt es 1000 Themen, die wir haben. Und ich glaube, eine Gesellschaft braucht einfach, im Englischen würde man sagen Brainpower, braucht einfach kreative Kraft. Und auf einer individuellen Ebene hat mich einfach als Coach und als Therapeut auch immer interessiert, wie kann man eigentlich sein Leben leben, wie es gemeint ist oder wie man selber gemeint ist. Und wenn man das machen will, dann braucht es, glaube ich, viele kreative Anpassungsleistungen. Wenn einem die Mutter morgens als Jugendlicher sagt, was man anziehen soll, dann muss man sich da vielleicht durchsetzen. Ja. Oder wenn man mit seinem Team auf der Arbeit vielleicht Schwierigkeiten hat und nicht so kommuniziert, wie man sich das vorstellt, dann, glaube ich, erfordert das immer viel Kreativität und viel Energie und viel Veränderungswillen. Und auf den beiden Ebenen habe ich mich immer interessiert und habe das zu meinem Beruf gemacht.
Heute mussten Sie auch gerade vor der Sendung mussten Sie auch schon kreativ werden. Wir hatten nämlich sozusagen, ja, es gab ein kleines Problem und Sie waren dann, Ihre Kreativität war gefordert.
Ja, es war eine technische Herausforderung. Ich war allein im Studio, es war leider kein Techniker da. Kein großes Problem, aber wieder so eine kreative Anpassungsleistung. Ich wollte ja mit Ihnen sprechen und dann muss man mutig mal die Knöpfe drücken und mutig mal das Telefon in die Hand nehmen, und dann ist es ja doch noch gelungen.
Okay, also Anpassungsleistung, Mut, zwei Stichworte, die Sie jetzt schon genannt haben. Über all das werden wir heute sprechen in SWR 2 Tandem Hörer live mit Ulrich Schwalb vom Institut für angewandte Kreativität. Welchen Platz hat Kreativität in Ihrem Leben? Darüber wollen wir sprechen. Rufen Sie uns an, 07221 2000, 07221 2000. SWR 2 Tandem Hörer live. Die Kunst der Originalität. Wie lässt sich Kreativität fördern? So haben wir unser Thema heute genannt. Wir wollen mit Ihnen sprechen darüber, welchen Platz Kreativität in Ihrem Leben hat, welche Formen sie annimmt, was sie zum Blühen bringt, was sie ausbremst. Rufen Sie uns an, 07221 2000, und wir wollen darüber sprechen mit unserem Gast Ulrich Schwalb vom Institut für angewandte Kreativität in Köln. Herr Schwalb, was ist Kreativität eigentlich? Lässt sich das klar definieren?
Das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, der Kern ist klar, aber an den Ecken und an den Rändern ist es ein bisschen unscharf. Ich glaube, die meisten als Privatpersonen haben sicherlich Kontakt zu dieser künstlerischen, musischen Kreativität. Vielleicht gibt es bei den Hörern Menschen, die gerne zeichnen oder musizieren. Ich denke, das ist ein ganz großer Bezug in einem Unternehmenskontext. Also in der Wirtschaft ist natürlich Kreativität Innovation, und zur Innovation gehört ganz deutlich auch die Umsetzung von Ideen. Und wenn man in die Hirnforschung guckt, dann würden einem die Kollegen sagen, naja, Kreativität hat so die gleiche Quelle wie Humor. Es ist oft die überraschende Wendung, die etwas nimmt, das Verknüpfen von Mustern, die man vorher getrennt gesehen hat. Und insofern ist Kreativität, glaube ich, sehr facettenreich. Hm.
Sie hatten jetzt schon ganz viele Facetten auch angesprochen, aber also auch jetzt vor der Musik. Kreativität kann also auch sein, wenn ich tatsächlich morgens vor dem Kleiderschrank stehe, überlege, welches Hemd, welche Hose, welche Schuhe kombiniere ich, passen zusammen, Frauen noch Accessoires dazu. Oder wenn jetzt tatsächlich so ein Hobbykoch vorm Kühlschrank steht und überlegt, was er aus Resten machen kann. Ist das kreativ?
Aber absolut. Also ich denke mir, wenn man das selber mal erfahren hat, vorm Kühlschrank zu stehen und dann etwas aus dem zu zaubern, was man noch hat, dann fängt man an, Kompromisse zu machen. Dann findet man vielleicht auch ungewöhnliche Kombinationen und löst sich vielleicht auch von etablierten Rezepten und Mustern und Erfahrungen, die man gemacht hat. Insofern halte ich das für sehr kreativ. Und es gibt ja auch viele Männer, die morgens vorm Kleiderschrank das Problem dadurch reduzieren, dass sie halt nur graue Anzüge haben oder blau oder weiße Hemden. Da kann man alles miteinander kombinieren. Das ist, glaube ich, für die Frauen ein bisschen komplizierter. Da habe ich hohe Achtung vor.
Nochmal, gibt es sowas wie Kriterien für Kreativität? Also Zutaten, irgendwas, was auf jeden Fall dabei sein muss, damit man von kreativer Leistung sprechen kann?
Naja, ich glaube, dass wir das in unserer Gesellschaft ein bisschen mystifizieren. Also wenn man heute Management-Magazine aufschlägt oder auch die Tatsache, dass wir heute Abend darüber sprechen, ist ja irgendwie ein Ausdruck davon, dass Gesellschaft ein hohes Interesse dran hat. Letztendlich, glaube ich, ist Kreativität einfach der Mut, das zu machen, worauf man Lust hat. Also wenn Sie Keith Richards fragen würden von den Rolling Stones, ist der kreativ? Dann würde er sagen, wahrscheinlich nicht. Er macht einfach das, worauf er Lust hat, was er gut findet. Und insofern, glaube ich, müssen wir nur ein bisschen Mut finden, das, was in uns ist, das aufsteigen zu lassen und dem einen Ausdruck zu verleihen. Ob das ein Schriftsteller ist, der eine leere Seite füllen muss, oder ob wir beide das sind, die wir eine Sendung gestalten. Ich glaube einfach, dass man Mut zu dem haben muss, was man denkt, was man fühlt. Und dann entsteht Kreativität, glaube ich, sehr natürlich. Und wenn man mal guckt auf das, was Kreativität hemmt, dann stellt man halt fest, dass das oft soziale Angst ist, Angst vor Kritik, Angst vor Zurückweisung. Darf ich denn das, was ich will, was ich denke, was mir irgendwie gerade in den Kopf geht, darf ich das tatsächlich sagen? Und insofern, finde ich, müssten wir wieder zu so einer natürlichen Natürlichkeit zurückfinden, sagen wir mal so. Also Kreativität nicht überhöhen, sondern das als einen ganz normalen Bestandteil unseres Alltags, unseres Denkens und Fühlens zu sehen.
Mhm. Ein Beispiel für Kreativität im Alltag, zumindest in der Nachbarschaft, hat unsere erste Hörerin, Frau Putz, hat uns angerufen. Frau Putz, was machen Sie in der Nachbarschaft? Was gibt es da für kreative, wo pflegen Sie da Kreativität? Guten Abend erstmal.
Guten Abend, Herr Kramlich. Wir haben angefangen im April und werden jetzt im Juni das zweite Mal eine offene Bühne haben bei uns in den Räumen von diesem Nachbarschaftsverein. Und der Hintergrund ist, dass ich und viele andere uns gedacht haben, die Kreativität ist manchmal das Gegenteil von Konsum. Also es hat sich, finde ich, immer so rausgestellt, dass durch die Medien man eher irgendwas konsumiert, was man vielleicht früher einfach aus Ermangelung an technischen Möglichkeiten selber gemacht hat. Das ist zum Beispiel vor allem eben Musik, Musikinstrumente spielen. Es gibt aber auch andere Sachen, Malerei, da geht man jetzt ins Museum natürlich, guckt sich das an, Theater guckt man am Staatstheater an und Comedy in der Kleinkunstbühne. Wie gesagt, wir haben für alles irgendwie jetzt einen Ort, wo wir hingehen können und professionelle Leute sehen und erleben, die das natürlich viel besser machen als wir Laien. Und es gibt unglaublich viele Leute, die kenne ich auch. Ich kenne viele Leute, die sagen, ich würde so gern singen, ich würde so gern irgendwas, ich würde so gern Gitarre spielen, aber das wird ja nichts.
Das heißt, da kommt tatsächlich, wie Herr Schwalbe schon angesprochen hat, Herr Schwalbe, der Mut ins Spiel, wo man sagt, okay, also ich im Fernsehen, in den Medien, da sehe ich so viele Leute, die machen das ganz professionell. Ich mache es zwar nicht so, aber ich mache dann wie Frau Putzen in der Nachbarschaft, wir machen trotzdem eine kleine Bühne für uns mal auf und stehen da drauf und machen das.
Genau, das heißt, manche, also ich, ehrlich gesagt, haben wir schon ziemlich viele, die auch sehr gut ihr Hobby ausführen. Ich bin aber auch noch dabei und ich bin dann zum Beispiel vielleicht eher ein Beispiel dafür, dass man trotzdem auf die Bühne geht, wenn man noch keinen hohen Grad an Professionalität erreicht hat. Und das hat tatsächlich nach dem ersten Mal so gewirkt, dass ein paar Leute das gesehen haben und dachten, ach, die trauen sich ja auch, dann traue ich mich auch. Und also zum Beispiel einer hat ein extra Comedy-Programm für uns geschrieben. Also der hat dann so einen Comedy-Auftritt selber verfasst extra für diese Bühne.
Herr Schwalbe, ist das so Schwellenangst in der Gruppe? Ist das auch ein Thema, dass man sagt, wenn der Erste geht, dann wird es einfacher für alle anderen natürlich?
Ich finde das ein ganz, ganz schönes Beispiel, was Sie da schildern. Auch, dass Sie sich trauen, vielleicht nicht in totaler Perfektion auf die Bühne zu gehen. Und dass Leute das mögen, ist, glaube ich, Ausdruck davon, dass die den Mut honorieren, dass die sehen, dass jemand sich ausdrücken will, dass der die Energie aufbringt, auf die Bühne zu gehen. Und da hat man relativ viel Goodwill und Zustimmung. Und auch natürlich der Vergleich zu YouTube-Videos und zu den musikalischen Profis. Ich meine, da kann man ja nur verlieren, das ist glaube ich, klar. Aber sich was trauen und wenn es auch mal daneben geht, das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Es ist immer, wenn man was Neues wagt, dass da auch die Chance des Scheiterns drin ist, dann lernt man draus. Meistens ist es ja nicht so schlimm. Oft merken die Zuschauer ja auch gar nicht, dass man einen anderen Satz sagen wollte oder dass das vielleicht nicht die richtige Reihenfolge war. Insofern sind manchmal auch Niederlagen oder Fehler, die man gemacht hat oder wo es nicht ganz so perfekt ist, halt auch Teil vom Erfolg und nicht unbedingt das Gegenteil davon. Hm. Und ja, das ist oft so. Gruppendynamisch ist es, glaube ich, so, dass wenn man sieht, dass jemand mit dem, was er tut, durchkommt, ja, also dass er da soziale Akzeptanz findet, da gibt es Applaus, die Leute lachen, finden das gut, dann ist man auch ein bisschen mutiger. Hm. Aber die Kunst ist, glaube ich, dann vielleicht der Erste oder der Zweite zu sein. Und der Dritte und der Vierte, das dann schon. Ja,
die haben es immer am schwersten. Frau Putz, was kommt da bei Ihrer Bühne, offenen Bühne, was ist da zu sehen, zu hören, zu erleben?
Das ist im Moment ein ganz komisches Programm. Im April hatten wir zwei Jongleure und verschiedene Musiksachen. Und wir hatten eigentlich einen Schwerpunkt Jonglage, ohne dass ich das jetzt gewollt hatte. Es gibt diesmal im 15. Juni wieder in Mainz, gibt es zum Beispiel ein Maultrommel-Solo. Es gibt verschiedene kurze Literaturlesungen. Ich glaube, das sind ausschließlich eigene Werke, müsste ich nochmal nachgucken. Wir haben Tango-Lieder, es singt jemand ein Tango-Lied und es gibt auch so eine, ich weiß gar nicht, was ich da verraten würde, es gibt auch so eine Publikumsaktion, wo nur die mit einbezogen werden, die jetzt auch was mitmachen wollen, die dürfen dann sozusagen ein kleines musikalisches Projekt zusammen machen. Also ich würde nur, ohne dass ich jetzt marketingmäßig sehr viel drauf hätte, wollte nur ein bisschen Werbung dafür machen. Ich glaube, das wird schön.
Es klingt so. Es klingt
wie uns. Ja, genau. Ja. Das wird auf jeden Fall aufregend. Und wir haben auch immer noch sozusagen ein bisschen Platz für Leute, die sich spontan melden und spontan irgendwas vortragen möchten.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen? War das tatsächlich auch die dann so der Wille im Alltag oder im Beruf? Da habe ich oft nicht die Möglichkeit, jetzt dieser künstlerischen Art von Kreativität Ausdruck zu verleihen. Ich besuche mir Gleichgesinnte und wir machen dann was zusammen.
Ich glaube, bei mir war das so, dass ich überall Leute getroffen habe, die so im stillen Kämmerlein irgendwas machen, was eigentlich ein unglaublich bühnentaugliches Ding ist. Hm. Also wie zum Beispiel jemand tanzt Flamenco oder irgendwie, wo machen das? Sie machen das nur in so Kursen und wenn ich dann sage, ich möchte das auch mal gerne, sagen die, nee, ich weiß nicht. Ich fand es einfach schade. Es gibt so viele Leute, die interessante Hobbys haben einerseits und dann auf der anderen Seite gibt es dann viele Leute, die sich nicht trauen, weil sie eben sagen, das kann ich sowieso nicht. Und ich habe mal tatsächlich bei mir im Wohnzimmer sowas angefangen, so eine Soiree. Und dann jeder, der kam zu Besuch, der musste zum bestimmten Thema, zum Beispiel habe ich mal ein einfaches Thema Farben oder so genommen. Jeder musste selber was machen zum Thema Farben, entweder einen kurzen Text schreiben oder ein Lied singen oder ein Bild malen, was natürlich sich anbietet vielleicht. Genau, und jetzt mit dem Nachbarschaftsverein, da hatten auch ein paar Leute Lust und da dachte man, dann machen wir das in einem größeren Rahmen.
Herr Schwalb, ganz kurz, warum dieses Gefühl, das wird ja vielleicht doch nichts, ich mache das mal lieber nicht. Woher, also so diese innere Bremse im Kopf, etwas sozusagen gar nicht zu beginnen, bevor man es angefangen hat, woher kommt das?
Man kann sich das leicht vorstellen. Es ist, wenn Sie so wollen, ein evolutionärer Vorteil, wenn Sie das denken, weil der Verstand zwischen unseren Ohren, der ist nicht unbedingt der Minister für vielleicht Fun and Nightlife, sondern der ist der Sicherheitsminister. Und immer dann, wenn Sie auf die Bremse treten, wenn das Risiko des Scheiterns drin ist. Und unsere Herausforderungen im Leben sind oft sozialer Natur. Also wenn der Chef sie halt nicht gut findet oder wenn der Verlag ihr Buch nicht gut findet, dann hat das halt Folgen. Und bevor man scheitert, sagt der Verstand, dann tu es doch lieber nicht. Und ich finde, was Sie geschildert haben, dass Leute so viel Talent haben und dass man manchmal ein bisschen da die Geburtshilfe machen muss, das finde ich wirklich extrem, extrem schön, weil es zeigt einfach, dass man mutig das zum Ausdruck bringen kann, was man denkt, was man fühlt, was man als Persönlichkeit ist. Und vielleicht müssen wir uns einfach ein bisschen lösen von dieser Ergebnisorientierung und mehr zu so einer Wertschätzung des Entstehens und des Ausprobierens kommen. Ich habe zwei Kinder und ich weiß, ich habe verschiedene Erziehungsfehler gemacht, aber einer war auf jeden Fall, wenn meine Tochter mit einem Bild zu mir kam und mir das gezeigt hat, dann habe ich gesagt, das ist aber ein schönes Pferd, was du da gezeichnet hast. Ich habe sie nicht gefragt, hat dir das Malen Spaß gemacht? Ja, und diese Ergebnisorientierung, da ist, glaube ich, schon der Kern drin, dass wir versuchen, das alles gut zu machen, das perfekt zu machen. Und wenn man dann Angst hat zu scheitern, dann macht man es besser nicht. Und ich glaube, diese Kultur müssen wir überwinden. Im Privaten, die vielen künstlerischen Beispiele, die Sie zitiert haben, aber vor allen Dingen auch gesellschaftlich. Ich glaube, wir haben so viele Herausforderungen, denen wir uns zuwenden müssen, dass wir einfach Mut, Zuversicht und Freude an der Problemlösung entwickeln müssen.
Frau Putz, Sie haben in der Nachbarschaft es gewagt und zum zweiten Mal findet es jetzt statt?
Genau, okay. Wir planen von Termin zu Termin. Jetzt im Moment ist alle 2 Monate, also 15. Juni ist das nächste Mal.
Wunderbar, da wünsche ich Ihnen einen wunderbaren, kreativen und schönen, lustigen Abend. Vielen Dank, dass Sie uns angerufen haben.
Das wünsche ich Ihnen auch.
Herzlichen Dank, schönen Abend.
SWR 2 Tandemhörer live. Welchen Platz hat Kreativität in Ihrem Leben? Inwiefern sind Sie kreativ? Wann sind Sie es? Wie erleben Sie das? Was befördert Ihre Kreativität? Was bremst Sie darüber? Über all das wollen wir mit Ihnen sprechen. Rufen Sie uns an 07221 2000. SWR 2 Tandem Hörer live heute zum Thema Kreativität. Was bedeutet Kreativität für Sie? Wo braucht unsere Gesellschaft mehr Kreativität? Wo vermissen Sie Kreativität? Welche kreative Leistung hat Sie zuletzt begeistert? Rufen Sie uns an, erzählen Sie uns Ihre Eindrücke zum Thema Kreativität. 07221 2000, das ist unsere Nummer. Und unser Gast ist heute Ulrich Schwalb vom Institut für angewandte Kreativität in Köln. Herr Schwalb, wir hatten uns heute Morgen schon im groben, im weiten Feld mit dem Thema Kreativität beschäftigt, beziehungsweise was passiert, wenn die Kreativität ausbleibt. Vielleicht können wir da kurz reinhören. Das war ein Feature über einen Schriftsteller, der über seine Schreibblockade berichtet hat. Der Schriftsteller war der Autor der Sendung. Er hat dann noch Kollegen befragt, wie das bei Ihnen ist, ob Sie das auch kennen, dass eben die Kreativität so ins Stocken gerät. Und alle kannten das. Und ein Schriftsteller, ein Freund des Autors, der hat das hier geantwortet.
Ja, oft sind es zwei Sachen. Einmal, dass es einfach, so wie ich mir das gedacht habe, nicht funktioniert oder mir die Sätze nicht einfallen, dass ich wie so ein Blackout habe. Und auf der anderen Seite, und das ist ein Gefühl, was immer mitschwingt, was hast du dir hier vorgenommen? Ich kann das überhaupt nicht. Eigentlich bin ich ein Hochstapler. Ich versuche hier irgendwelche Geschichten zu erzählen. Das ist alles an den Haaren herbeigezogen. Ich sollte das lassen. Ich sollte überhaupt was anderes machen. Und selbst wenn ich weiß, dass ich ja eigentlich schon eine Menge an Arbeiten realisiert habe, die sehr gut funktioniert haben, woraus ich auch Selbstbewusstsein schöpfen kann, also eigentlich kann ich das, das spielt alles keine Rolle. Es ist immer wieder so, ich kann das nicht und lass es bleiben. Und das ist ein einziger Krampf.
Ja, Ausschnitt aus unserer Frühsendung heute Morgen über Schreibblockade in SWR2-Leben. Herr Schwalb, ist das eine typische Beschreibung, wenn Kreativität fehlt oder ausbleibt, dass ich nicht einstellen will?
Ja, ich denke mir, dass das natürlich sehr spezifisch aufs Schreiben gemünzt worden ist, aber ich vermute mal, dass viele von den Hörern das Phänomen auch kennen, dass man vor einer Aufgabe sitzt und einem einfach nichts einfällt. Also ob das Zeichnen ist oder ob das ein Gedicht schreiben ist oder was es auch immer sei. Und der Autor hat zwei Sachen erwähnt, die relativ typisch sind. Also nehmen Sie mal das Thema mit dem Blackout. Und wir sind ja nicht psychisch krank. Insofern kann man ja vermuten, dass ein Blackout auch einen Vorteil hat. Und in bedrohlichen Situationen geht der Verstand einfach hin und sagt, jetzt hör mal auf mit dem rationalen Denken. Ja, also wenn Ihnen der Säbelzahntiger im Dschungel gegenübersteht, wenn Sie dann reflektieren und sagen, letzte Woche ist mein Freund von so einem Tiger gefressen worden, der war allerdings ein bisschen kleiner als der, sollte ich jetzt laufen oder sollte ich mir einen Knüppel nehmen? Bevor Sie das zu Ende gedacht haben, ja, hat der Säbelzahntiger Sie halt einfach gefressen. Ja. Insofern ist der Blackout eigentlich Ausdruck von dem Stress, den Sie empfinden. Und aus den Neurowissenschaften weiß man heute, dass Stress, auch das Thema, was er als zweites angesprochen hatte, kann ich das wirklich, bin ich nicht wirklich ein Hochstapler, soll ich das nicht lieber lassen? Also dieser Selbstzweifel, der da drin ist, dass Stress und Angst einfach große Kreativitätskiller sind. Und wenn man das weiß, dann ahnt man auch, was die Antwort darauf ist. Vielleicht die Gelassenheit dann doch ein bisschen größer werden zu lassen als die Angst, weil warum hat man die Angst, warum muss man das Blatt füllen, wenn man natürlich fertig werden will mit seinem Buch, mit seinem Artikel, weil das vielleicht auch eine Existenzsorge ist, die dahinter steckt, ja. Aber nur wenn ich den Druck aus der Situation nehme, wenn ich in so eine spielerische Heiterkeit komme, wenn ich vielleicht das über Körperlichkeit erreichen kann. Also man weiß heute auch, man hat es eh schon geahnt, das Spazierengehen das Denken sehr anregt. Ob das der Mark Zuckerberg ist oder Kant war oder Goethe, die durch körperliche Bewegung diesen Zustand von Flow, würde man im Englischen sagen, hinbekommen. Dann ist es, glaube ich, eine Lösung. Und viele von uns erleben diese Blockaden halt, weil wir in so einem Selbstoptimierungswahn sind. Wir müssten es perfekt machen, es müsste gut sein, statt einfach mal das hinzuschreiben, was man im Kopf hat. Und wenn es nicht stimmt, dann kann ich es morgen ja immer noch ändern. Und in Organisationen, vielleicht das noch als letzter Gedanke dazu, kommt halt zum ganzen Thema Stress und Leistungsdruck auch noch das Multitasking. Also statt dass sie sich mit einer Sache einfach länger beschäftigen, ja, also sich konzentrieren und dann wieder loslassen, in so eine Muße kommen und sich dann wieder reintun, das macht es auch nicht einfacher.
Das heißt aber, also bei so einem Blackout in der Schreibblockade tatsächlich, wenn das Gehirn schon runterfährt, dann sagt man, okay, also jetzt nehme ich dieses Zeichen, gehe einfach tatsächlich mal raus, lass das Gehirn halt mal kurz aus.
Ja, es ist, das kennt man von anderen Zusammenhängen auch, wenn Sie im Stau stehen, sind 30 Kilometer vor Ihnen, 30 Kilometer hinter Ihnen, da können Sie ins Lenkrad beißen, da können Sie aufs Armaturenbrett hauen, anschließend ist immer noch Stau vor Ihnen. Und so ist das mit dieser Schreibblockade auch. Da können Sie sich ärgern, da können Sie sagen, aber das muss doch, oder andere machen das auch, das wird Ihnen nichts nützen. Und nur wenn Sie den Druck rausnehmen, also wenn Sie anfangen, sich in diesen Gelassenheitszustand zu bringen, ich weiß, dass das nicht einfach ist, ja, da gibt es unterschiedliche Zugänge, dann haben Sie die Chance, dass sich diese Blockade ein bisschen auflöst. Wenn Sie dagegen kämpfen, dann bin ich eher pessimistisch.
Sie hatten jetzt gesagt, also Druck, Zeitdruck, die Multitasking, sozialer Druck, man muss was abgeben, damit man Geld verdient. Das ist schädlich. Kann Druck auch mal gut sein für Kreativität? Also ja, ich brauche zum Beispiel auch immer so eine, bei vielen Sachen eine Deadline. Also brauche ich jemanden, der sagt, pass auf, da muss es fertig sein, sonst.
Also man darf das ja nicht unterschätzen. Also diese Panik der letzten Minuten, die haben ja auch manchmal was Positives. Aber ich glaube, das ist wie in der Medizin, die Dosis macht das Gift. Und Druck ist im Prinzip nicht schlecht. Also wenn es Eustress ist, wenn es ein positiver Stress ist, wenn Sie aufgeregt sind, weil Sie sich freuen, dann glaube ich, hilft. Wenn das verbunden ist mit großer Angst, mit Druck, dann glaube ich, hilft das nicht so sehr. Wobei, wir haben ja 7 Milliarden Menschen auf der Erde. Ich will jetzt nicht für alle sprechen, aber da gibt es zumindest Studien dazu, die da ziemlich eindeutig sind.
Wir haben einen Hörer, Herr Lüttenberger, hat uns angerufen. Er ist tatsächlich mit seinen Händen kreativ. Herr Lüttenberger, erzählen Sie uns, was machen Sie? Guten Abend.
Ja, guten Abend. Also ich habe mal Industriedesign studiert, bin jetzt 70 Jahre alt und dann macht man ja so auch als Freiberufler Ruhestand oder solche Sachen. Und ich kann die Hände einfach nicht ruhig halten und der Kopf kreist auch um alle möglichen Sachen, die mit Gestaltung zu tun haben. Und ich fing an vor 2 Jahren etwa, weil meine Lebenspartnerin sehr viele Tablettenröhrchen hat. Die waren alle so schön bedruckt und ich habe dann angefangen, das Druckpapier wegzuschleifen. Und habe aus Holzresten, die ich vom Schreiner relativ günstig bekomme, Und ein bisschen Maschinenarbeit, Schleifen und Ölen, so kleine Utensilos gebaut für Schreibgeräte, Zahnstocher, Stricknadeln, Scheren, alles mögliche, unterschiedliche Höhen, unterschiedliche Stückzahlen, also da werden dann meinetwegen 3 oder 4 dieser Röhrchen werden zusammengebaut mit irgendeiner Unterkonstruktion, damit das ganze Ding auch steht. Und das gibt dann so ein schönes Gebilde, was nicht im Laden zu kaufen gibt natürlich.
Herr Schwalb, ist Zweckentfremdung, ist es sozusagen also aus einem Ding etwas machen, was eigentlich nichts damit zu tun hat, ist das auch ein großer Teil der Kreativität, dass man Dinge in neuem Licht sieht?
Ich habe mir das gerade mal versucht vorzustellen, das ist mit den Röhrchen, aber es hört sich schön und interessant an. Ich glaube, dass es ein Grundprinzip ist, was wir da gerade gehört haben. Wenn Sie über Kreativität nachdenken, dann ist es letztendlich entweder das Verändern von Mustern, also von Betrachtungsweisen, also ein Tablettenröhrchen ist halt ein Tablettenröhrchen, und wenn Sie dem eine andere Bedeutung geben, also diese Röhrchen einer anderen Nutzung zuführen, dann ist das absolut ein kreativer Akt. Und das ist nicht zu unterschätzen, dass wir in unserer westlichen Welt sind sehr auf Effizienz gepolt. Also wir wollen relativ schnell zielgerichtet was erreichen. Deswegen ist ein Tablettenröhrchen ein Tablettenröhrchen. Und diese spielerische Leichtigkeit, die sich in Ihren Beschreibungen gerade für mich so ein bisschen gezeigt hat, die erfordert schon auch eine kreative Kraft. Und wenn man denkt, jeder könnte kreativ sein, könnte das machen, können Sie ja mal einen Test machen. Also wenn Sie mal die Wochentage sich vorstellen von montags bis sonntags und die mal innerlich aufsagen, ja, also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, fein, dann sagen Sie die mal rückwärts auf, ja, von Sonntag, Samstag, Freitag, das geht vielleicht auch noch. Ja. Das ist Effizienz, das brauchen wir, wenn wir Termine vereinbaren oder in unseren Kalender gucken. Aber dann sage ich Ihnen, sagen Sie die doch mal in alphabetischer Reihenfolge
auf. Oh.
Ja, und das sind 7 Worte, die haben wir gerade 2-mal gehört, ja, also in Bezug auf unsere Tablettenröhrchen, ja. Das sind Dinge, die wir kennen, aber die stellen wir in einen anderen Kontext und dann gehen unsere Zahnräder im Hirn nicht mehr richtig zusammen. Und insofern ist das, was wir gerade gehört haben, eine schöpferische, kreative Leistung, absolut.
Herr Luttenberger, wie ist das? Also was hat Sie dazu getrieben? Wann haben Sie gesagt, ach, ich muss jetzt, Sie haben vorgesagt, Sie können die Hände nicht stillhalten. Das ist so eine, ist dann einfach auch eine innere Unruhe, die sagt, ich muss jetzt hier was machen. Ah, da sind Tablettenröhrchen.
Ja, das war so ungefähr, ja. Ich hab die gesehen, die sind dauernd in den Müll gewandert, alle paar Tage so ein Röhrchen. Und habe ich mir gedacht, die Dinger kann man nicht wegschmeißen, da kann man was damit machen. Und dann bin ich in die Werkstatt gegangen, als Designer hat man sowas, ne, mit Holzbearbeitungsmaschine und so weiter. Ja, und habe angefangen mal rumzubasteln und dabei ist das entstanden. Da gibt es jetzt, ja, mal 100 Stück davon ungefähr.
Okay, wie lange brauchen Sie für eins?
Also das ist ganz unterschiedlich. Der Prototyp, das kann sein, dass das eine Woche braucht.
Okay. Ja. Das heißt, Sie machen eine Form und dann, okay, und entwickeln dann, also Sie machen ein Modell und daraus werden dann ähnliche oder nachgebaut.
Ja, das sind dann ähnliche oder Weiterentwicklungen.
Okay. Ja. Von Ihrem Beitrag kann man vielleicht noch eine Ableitung machen, was Kreativität betrifft. Das hörte sich für mich gerade so an, als Sie sagten, ich habe die Tablettenröhrchen dann im Müll gesehen und habe gedacht, das kann doch nicht sein, das ist doch viel zu schade, muss man doch was mitmachen. Und dieser innere Antrieb, also diese Vision, diesen Sinn, das ist ein ganz starker innerer Treibsatz. Und neben den Denktechniken, sage ich mal, ja, und den Situationen, in die man sich bringt, also wir haben ja vorhin über Entspannung und solche Dinge gesprochen, glaube ich, diese Sinndimension, zu wissen, warum man das macht, was auch immer für einen selbst Sinn macht. Ja, wir haben es gerade eben ja mit dem Theater gehört und einen künstlerischen Ausdruck zu finden. Das ist auch ein großer Kreativitätstreiber, weil warum soll ich mich dem Risiko aussetzen, warum soll ich mir die ganze Mühe machen, mit meinen neuen Ideen und die umzusetzen, wenn das nicht was für mich bedeutet. Und die Arbeit, die wir in Organisationen machen, dreht sich ganz oft auch um die Frage, warum soll ich als Mitarbeiter eigentlich aufdrehen, mitmachen, Dinge verändern. Und Sinn ist ein großer Treibsatz für Kreativität.
Herr Luttenberger, herzlichen Dank. Viel Vergnügen und gutes Gelingen weiterhin mit den Hülsen und den Stiftbildern. Vielen, vielen Dank für den Anruf.
Geben Sie mir Ihre Adresse irgendwie durch, dann kriegen Sie was von mir zu sehen.
Oh, Sie können es an den SWR Redaktion Tandem.
Redaktion Tandem?
Ja.
Und Ihr Name ist?
Martin Gramlich ist mein Name.
Der Herr Gramlich, super. Okay.
Ja, vielen Dank.
Danke.
Wunderbar, ich freue mich.
Ja, tschüss, Herr Gramlich.
Tschüss.
Sehen Sie, Herr Gramlich, da hat sich das ja schon gelohnt.
Ja, wunderbar. Wir haben eine weitere Hörerin, die auch kreativ tätig ist in vielerlei Hinsicht. Frau Meyer-Rutz hat uns angerufen. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Frau Meyer-Rutz, Sie machen alle möglichen kreativen Tätigkeiten. Erzählen Sie uns kurz ein bisschen.
Ja, es ist so, dass ich einen etwas anstrengenden oder auch belastenden, aber auch sehr schönen Beruf habe als psychologische Beraterin. Und ich brauche einfach so meine Möglichkeiten mit Kreativität und Entspannung einfach, mich da auch wieder hinzukriegen. Und ich lese gern und ich schreibe sehr gern, ich male auch und ich schreibe auch Gedichte. Und weil das Schreiben für mich so wichtig war und weil mir zwei Themen in meiner Arbeit auch sehr wichtig geworden sind, nämlich das Grundthema Homosexualität, habe ich zwei Fachbücher geschrieben. Das erste ist schon auf dem Markt. Da geht es um Outing von Homosexuellen. Ich habe die Angehörigen und die sogenannten Betroffenen interviewt. Und jetzt geht es um Transsexualität. Das Buch kommt demnächst raus. Und mir ist es einfach auf der einen Seite sehr wichtig, dieses Thema, dieses ja eigentlich von Randgruppen, einfach in die Öffentlichkeit zu bringen. Und mir ist es Schreiben sehr wichtig. Das ist wieder meine Kreativität, die da einfach im Vordergrund war und ist. Und das habe ich miteinander verbunden. Mhm.
Herr Schwalb.
Ja, also ich habe ganz aufmerksam zugehört. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man einen anspruchsvollen Beruf hat, dass dann schöpferisch tätig zu sein, in Ihrem Fall zu schreiben, dass das auch einen entspannenden Effekt hat. Also einen Effekt, der einen wieder ein bisschen zurückholt in die eigene Lebenswirklichkeit wo man dann anschließend wieder ganz ist, so habe ich das verstanden.
Hm? Ja, genau. Ja, auch wenn das Thema schwierig ist und schwierig war, aber auch beim ersten Buch, aber es war auch, ja, es hat mir auch sehr viel gegeben. Mhm. Einfach, ja, weil ich zwei Sachen damit geschafft habe, die eine Seite da Diskussionen anzuregen über Vorurteile und solche Dinge und die andere Seite schreiben zu können. Und wenn ich da meinen Mann nicht gehabt hätte, der ganz im Bild da auch im Computer mir geholfen hat, dann wäre das gar nichts gegangen. Also der ist ja auch kreativ gewesen. Ja.
Das hat glaube ich, viel auch mit Erfüllung zu tun. Also schöpferisch so die eigenen Grenzen zu überschreiten, ein Buch zu schreiben, ist ja nicht mal eben gemacht, sondern das ist ja wirklich eine große, große Herausforderung. Und darin Glück zu erleben, Freude an diesem eigenen Antrieb zu haben, was Sinnhaftes zu machen, das ist sicherlich ein guter Grund, sich der Kreativität ein bisschen zuzuwenden. Es gibt auch die Vorstellung, dass man ein balanciertes Leben leben sollte. Also kann ja jeder machen, wie er das richtig findet. Aber der Beruf nimmt uns natürlich sehr ein. Im Griechischen ist das Heros, die Körperlichkeit, ja, dass wir Sport machen, dass wir in unserem Körper zu Hause sind, dass wir Beziehungen pflegen. Die Griechen nennen das Eros. Aber da gibt es eben auch Logos, da gibt es unseren Verstand. Der will auch gefüttert werden, der will auch einen Ausdruck finden. Und es hört sich so an, als ob sie ein gutes, schönes Ventil gefunden haben und die Titel, die Bücher, die Sie geschrieben haben, ich hoffe, dass Sie da viel Erfolg mit haben.
Ja. Frau Meyer-Rutz.
Ja, das hoffe ich auch, aber mir ist es wichtig, ich habe es, also den Verstand, natürlich habe ich den dazu gebraucht, aber mir war es sehr wichtig, was gefühlt wird auch, ne, wie die Situation erlebt wird. Das war eigentlich so auch mein Haupttenor bei der, ja, bei diesen Interviews.
Frau Meyer-Rutz, vielen Dank für Ihren Anruf heute bei uns, SWR 2 Tandem Hörer Live, zum Thema Kreativität. Welchen Platz hat Kreativität in Ihrem Leben? Wir haben eine weitere Hörerin, das ist Frau Löwentraut. Frau Löwentraut, Sie möchten sozusagen anderen dabei helfen, kreativ zu werden, wenn ich es richtig verstehe. Guten Abend.
Ja, guten Abend, genau. Also ich habe jetzt von einer Idee auch erfahren, die ich auch gerne selber umsetzen möchte. Also ich bin Bildhauerin und arbeite viel mit Kindern und Jugendlichen. Und dieses gefällt mir besonders gut, weil das auch besonders, also nochmal mehr diesen Raum einfach öffnet, dass man kreativ werden kann. Weil auch wie der Herr schon gesagt hatte, dass diese Zielorientiertheit oft einen auch wieder eher blockiert. Und zwar nennt sich das Artist in Residence. Das wird auch hier in Trier schon durchgeführt. Da hat der Künstler oder die Künstlerin dann ihren Raum in der Schule, also richtig ein Atelier mit allem drum und dran. Und die Kinder kommen da hin und haben sozusagen allein durch die Atelier-Atmosphäre, sage ich mal, schon so einen gewissen Anreiz und durch Materialien, die einfach da sind, eben selber tätig zu werden, ohne dass das jetzt so wie so ein Workshop angeleitet wird. Mhm. Und ich habe mir das gerade heute nämlich angeguckt und ich war total begeistert, weil das auch gleichzeitig noch so ein Austauschort ist. Also viele Schüler kommen dann auch einfach mal so vorbei, also die jetzt vielleicht gar nicht explizit sich dafür gemeldet haben, und es hat eine sehr lebendige Art. Und was mir auch sehr gut dabei gefällt, dass eben das Künstlerische wirklich dann ein bisschen so ein Bestandteil des Alltags der Schüler werden kann.
Herr Schwalb, wie ist das? Sie hatten vorher ganz am Anfang der Sendung auch schon gesagt, es ist heute schwierig, sozusagen Kreativität ist, es ist nicht einfach geworden, sozusagen mit Zeitdruck, mit Leistungsdruck, mit alles, was in den Medien auf uns zukommt. Wie ist es mit Kindern? Ist es da besonders wichtig, nochmal zu sagen, die brauchen so auch jemand, der ihnen da was vormacht oder was zeigt?
Ja, ich finde solche Projekte mit Kindern wirklich bemerkenswert und danke, dass Sie angerufen haben. Ich glaube, dass wir im Augenblick auf den Universitäten und teilweise auch in den Schulen halt einen Weg gehen, der wiederergebnisorientiert ist. Dann werden halt Schuljahre verkürzt. Es geht darum, Tests zu bestehen, Abschlüsse zu bekommen. Wenn Sie heute zu lange studieren, dann sagt man, es war aber nicht zielorientiert. Früher hat man vielleicht ein Zweitstudium gemacht, hat mal rechts und links geguckt. Ich persönlich glaube, dass Kinder, was Kreativität betrifft, den großen Vorteil haben, dass sie natürlich hemmungsloser sind als wir Erwachsenen, weil wir wissen ja als Erwachsene, was alles schiefgehen kann. Wie man funktioniert, wie man Ergebnisse erzielt. Kinder sind dann ein bisschen spielerischer und freier, wobei Kindern halt auch oft die Anleitung fehlt. Kreativität braucht auch Wissen. Insofern ist das, was Schulen machen, die Wissensvermittlung und wie man einen Dreisatz rechnet, das alles super. Aber Räume zu schaffen, in denen Kinder wirklich auch querdenken können, ihrer Intuition nachgehen können, Zeit für Imagination haben, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Vor allen Dingen, wenn man das dann kombiniert mit den Herausforderungen, vor denen wir stehen in der Gesellschaft. Wir in Deutschland werden wahrscheinlich nicht durch niedrige Lohnkosten Erfolg haben. Wir werden wahrscheinlich auch nicht durch ganz, ganz junge Leute mit unserem demografischen Wandel, die Erfolge haben, die wir brauchen. Insofern braucht es Kinder, die, wenn sie dann mal erwachsen sind, Kreativität in ihrer Werkzeugkiste haben. Und solche Projekte können da, glaube ich, sehr helfen.
Frau Löwentraut, Idee kam mir jetzt noch, ist ja vielleicht auch ganz interessant. Sie haben gesagt, Sie sind Bildhauerin, wenn man dann mit Kindern zu tun hat, die sozusagen wieder einen ganz anderen Blick auf ihre Arbeit haben, vielleicht mit Ideen kommen, die für Sie komplett anders sind oder neu sind.
Ja, genau. Also das befruchtet sich eben durchaus gegenseitig oder wechselseitig. Also ich arbeite ganz gern zum Beispiel auch einfach nur mit Papier und Pappe, aber jetzt eher bildnerisch als jetzt auf der Fläche. Und da merke ich halt immer auch, dass die Kinder da schnell einfach auch eben eigene Ideen dann entwickeln, auf die ich ja eigentlich nicht selber kommen würde. Und ich wiederum kann ihnen sozusagen zeigen, wie machst du, wenn du jetzt Papier einfach mal knüllst und hast schon sofort eine Kugel, dann hast du schon einen dreidimensionalen Körper und damit kannst du irgendwie weitergehen. Also das ist auch das, was mir da besonders Freude dran macht, dass man da einfach immer so wechselseitig eigentlich beflügeln kann bis dahin.
Das ist unter Kreativitätsgesichtspunkten auch ein großer Erfolgsfaktor, wenn man das nicht alleine macht. Weil wenn man allein in seiner Stube sitzt und vielleicht versucht, einen Artikel zu schreiben, wie der Kollege mit dem Blackout, dann ist man ja auf das angewiesen, was man selber im Hirn hat. Also die Muster, die Erfahrungen, das Wissen und das in einer Form neu zu kombinieren. Wenn ich mich tatsächlich mit anderen zusammentue, wenn wir musizieren oder so wie Sie gesagt haben, auch gestalterisch tätig werden, wie schön ist es, die Impulse von dem anderen aufzunehmen, sich inspirieren zu lassen, zu assoziieren und diese Dinge auf die nächste Ebene zu heben. Wertschätzend, was der andere denkt, was der macht, sich dafür interessieren, das weiterverfolgen, das ist eine große Quelle von Kreativität, mit anderen die Dinge zusammenzutun.
Frau Löwentraut, herzlichen Dank für Ihren Anruf und dann alles Gute, viel Erfolg für das Projekt mit den Schülern.
Ja, genau. Artist in Residence.
Ja, wunderbar. Schön. Sein. Okay, wunderbar. Danke. Herzlichen Dank. Schönen Abend. SWR 2 Tandem, Hörer live. Welchen Platz hat Kreativität in Ihrem Leben? Herr Rodewig hat uns angerufen. Da geht es, er sagt, er braucht viel Kreativität, um den Alltag zu bewältigen. Herr Rodewig, guten Abend. Wie meinen Sie das?
Ja, guten Abend. Ganz einfach. Also ich bin einer dieser Menschen, die dieses ADS oder ADHS haben. Und man sagt ja immer, das verwechselt sich mit der Pubertät. Und dem ist natürlich nicht so. Das hat man inzwischen rausgefunden. Das hat die Medizin inzwischen erkannt. Der Witz ist einfach der, dass die Menschen, die das haben, enorm anpassungsfähig sind. Das heißt, die lernen in der Pubertät einfach kreativ mit ihrem Problem umzugehen und brauchen dazu natürlich ein erheblich größeres Maß an Kreativität als andere Menschen, um überhaupt ganz normal durch den Alltag zu kommen, weil sie einfach mit bestimmten Dingen zu tun haben, die andere Menschen nicht haben. Also zum Beispiel einer höheren Vergesslichkeit oder einer Impulsivität. Ja, also das heißt, ich platze vielleicht leicht heraus und sag was ich nachher bereue oder sowas Ähnliches. Ja, da gibt's so ganz verschiedene Eigenschaften. Und ich muss also praktisch irgendwie Regularien für mich selber finden und erfinden, weil da hilft mir ja auch keiner bei, vor allem nicht, wenn niemand weiß, dass ich das hab, das bei älteren Leuten, die mir jetzt vielleicht dann der Fall war, also sag mal die Ü40 vielleicht, ja, die hatten das ja nicht, da wusste man das ja nicht, da kannte man das nicht. Und die mussten dann also irgendwie in der Regularien dafür erfinden.
Hm. Herr Rodewig,
also für ihre.
Ja. Wir müssen ganz kurz Herrn Schwalb noch die Möglichkeit.
Sehr kreativ.
Ja.
Ja. Und diese Menschen sind auch deshalb eigentlich prädestiniert für kreative Berufe, weil sie das jeden Tag dauernd machen müssen. Und die findet man auch in der Werbung. Also Einstein war einer von denen, also das sind sehr kreative Menschen. Eigentlich Mozart war wahrscheinlich auch einer. Ja.
Das, Herr Rodewig, sagen ja, Sie noch ganz, geben Sie ganz kurz ein Beispiel, wo sind Sie zum Beispiel kreativ?
Ja, wenn ich jetzt beispielsweise einen Termin vergesse. Also Termine vergesse ich sehr leicht. Das ist, ja, das heißt, ich muss mir, also heutzutage ist es ja relativ einfach. Ich habe das damals so gelöst, dass ich ganz vielen Leuten gesagt habe, dass ich dann und dann da und da hin muss. Dann haben die mich daran erinnert.
Ah, okay.
Ja, ja? Ja, das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit gewesen. Oder eben bei Impulsivität. Ich habe mir irgendwann klar, hatte ich dann klar, ich nehme mir jetzt ganz fest vor, bevor ich irgendeinen Vertrag unterschreibe, schlafe ich nochmal eine Nacht drüber.
Okay.
Ja. Oder solche Dinge.
Herr Rodewig, ich muss Sie an der Stelle leider danke für Ihre Schilderung. Weil wir nur noch 2 Minuten Zeit haben, wollte ich Herrn Schwalb noch kurz die Gelegenheit geben, einen Satz zu sagen, beziehungsweise hätte an ihn noch die Schlussfrage. Genau. Joseph Beuys, hatten wir in den 80er Jahren, der gesagt hat, jeder Mensch ist ein Künstler. Würden Sie sagen, jeder ist kreativ und jeder kann kreativ sein?
Ich glaube das sehr. Ich glaube, dass wir herausgefordert sind, unsere Leben zu leben. Die sind manchmal geprägt von zum Beispiel den Begrenzungen, die wir gerade gehört haben. Und dann Wege zu finden, mit ADHS umzugehen oder wenn man im Gefängnis sitzt oder die Begrenzungen, in denen wir leben, täglich die Notwendigkeiten, die wir haben, damit umzugehen, das Leben zu leben, was man hat, der zu werden, der man ist, dazu braucht es viel Kreativität. Und ich glaube, Beuys hat das vielleicht so gemeint. Insofern glaube ich, dass jeder kreativ ist, jeder hat kreatives Potenzial. Und manchmal muss man dem ein bisschen auf die Sprünge helfen, aber das geht.
Sagt Ulrich Schwalb vom Institut für angewandte Kreativität. Er war zu Gast heute in SWR 2 Tandem, Hörer live. Herr Schwalb, herzlichen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten und für Ihre Antworten.
Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein durfte.
Und wir danken allen Hörerinnen und Hörern für Ihre Anrufe und Erfahrungen, auch denen, die es nicht geschafft haben, durchzukommen und in unsere Sendung zu kommen. Herzlichen Dank Ihnen. Hier folgt jetzt die Buchkritik lesenswert. Das Tandem-Team verabschiedet sich. Redaktion Petra Malwitz, Technik Liane Henkel, ich bin Martin Gramlich und wir wünschen Ihnen einen schönen Radioabend.